Herzlichen Dank für die Einladung, für das Vertrauen, heute Abend hier sprechen zu dürfen. Gerade auch über solch ein Thema, das ich mir nicht ausgesucht habe. Ist wirklich kein Lieblingsthema für mich, sondern ich wurde gebeten, hier von den verantwortlichen Brüdern, heute Abend ein apologetisches Thema zu behandeln, was unsere jetzige Zeit und Situation und den Evangelikalen betrifft. Und ich denke, dass einige Dinge gesagt werden, die nicht unbedingt sehr erbaulich sind. Es wird also keine schöne, erhebende Predigt sein. Mein Herz selbst ist ziemlich schwer, denn in den letzten Tagen sind manche Dinge auch passiert in der Christenheit, gerade auch hier in Deutschland, die viele Sorgen machen, viele Fragen aufwerfen. Und ich denke, manche von euch werden auch Fragen haben nach dem Vortrag, bei dem Vortrag. Vielleicht finden wir Zeit, auch darüber zu sprechen. Ich kann natürlich vieles nur andeuten und auch diesen Abschnitt aus der Bibel, den ich vorlesen möchte und kurz erläutern möchte, ist nicht ausführlich genug. Bitte habt Verständnis dafür. Ich möchte auch versuchen, tatsächlich mit 60 Minuten hinzukommen. Ich weiß aber nicht, ob ich das schaffe. Ich halte diesen Vortrag in dieser Form zum ersten Mal. Aber notfalls werde ich das ein bisschen abkürzen, wenn ich merke, dass ihr nicht mehr zuhören könnt oder wollt. Ja, zur Einstimmung ein paar Zitate. Oder lassen wir erstmal den Bibeltext lesen, das ist wichtiger. 3. Mose, Kapitel 9. Ab Vers 22. Und Aaron erhob seine Hände gegen das Volk und segnete sie. Und er stieg herab nach der Opferung des Sündopfers und des Brandopfers und des Friedensopfers. Und Mose und Aaron gingen hinein in das Zelt der Zusammenkunft und sie kamen heraus und segneten das Volk. Und die Herrlichkeit des Herrn erschien dem ganzen Volk. Und es ging Feuer aus von dem Herrn und verzehrte auf dem Altar das Brandopfer, die Fettstücke. Und das ganze Volk sah es und sie jauchzten und fielen auf ihr Angesicht. Bis hierhin also sehr erbaulich. Aber das Kapitel 10 beginnt dann bei Schlachter mit einem Aber, Luther und Elberfelder mit einem Und. Und die Söhne Aarons, Nadab und Abihu, nahmen an jeder seine Rauchpfanne und taten Feuer hinein und legten Rauchwerk darauf und brachten fremdes Feuer vor dem Herrn dar, das er ihnen nicht geboten hatte. Und da ging Feuer von dem Herrn aus und verzehrte sie, und sie starben vor dem Herrn. Und Mose sprach zu Aaron, das ist es, was der Herr geredet hat, indem er sprach, in denen, die mir nahen, will ich geheiligt und vor dem ganzen Volk will ich verherrlicht werden. Und Aaron schwieg. Und Mose rief Misael und Elzaphat, die Söhne Usiels, des Onkels von Aaron, und sprach zu ihnen, tretet herzu, tragt eure Brüder von dem Heiligtum im Weg außerhalb des Lagers. Sie traten herzu und trugen sie in ihren Leibröcken im Weg außerhalb des Lagers, wie Mose geredet hatte. Und Mose sprach zu Aaron und zu Eleazar und zu Itamar, den Söhnen Aarons, eure Häupter sollt ihr nicht entblößen, eure Kleider nicht zerreißen, damit ihr nicht sterbet und er nicht erzürne über die ganze Gemeinde, aber eure Brüder, das ganze Haus Israel, sollen diesen Brand beweinen, den der Herr angerichtet hat. Und von dem Eingang des Zeltes der Zusammenkunft sollt ihr nicht weggehen, dass ihr nicht sterbet. Denn das Öl der Salbung des Herrn ist auf euch. Und sie taten nach dem Wort Moses. Und der redete zu Mose und zu Aaron und sprach, Wein und starkes Getränk sollst du nicht trinken. Du und deine Söhne mit dir, wenn ihr in das Zelt der Zusammenkunft hineingeht, dass ihr nicht sterbet. Eine ewige Satzung bei euren Geschlechtern. Und damit ihr unterscheidet zwischen dem Heiligen und dem Unheiligen, zwischen dem Reinen und dem Unreinen. Ein paar Zitate, die uns vielleicht ein bisschen einstimmen in das, was mir auf dem Herzen liegt und was, meine ich, auch in diesem Text ausgedrückt wird. Ein paar Zitate von Tozer. Ein Buch von ihm liegt da hinten, das kann auch kostenlos mitgenommen werden, das ich außerordentlich schätze. Wie kann man Gott gefallen? Wir sind eine sterbende Generation, die nie die Herrlichkeit Gottes erfahren hat. Das war seine Beobachtung. Wir sind eine sterbende Generation, die nie die Herrlichkeit Gottes erfahren hat. Anderes Zitat von ihm aus einem anderen Buch. Gib mir dein Herz zurück. Ich würde kniend durch den Dreck warten, um eine Gruppe zu treffen, wo niemand eine Show abzieht und wo nur Gott anwesend ist. Drittes Zitat. Der fleischliche Christ braucht für seine Anbetung immer religiöse Rasseln und Spielzeuge, sonst langweilt er sich und verliert das Interesse. Viertes Zitat hier aus diesem Buch. Eine berühmte Predigerin säuselte, wenn sie betete, immer: O süßer Jesus. Es fuhr mir kalt über den Rücken, wenn ich das hörte. Niemand, der den Herrn in seiner Erhabenheit gesehen hat, wird sich so etwas gegenüber Jesus herausnehmen. Niemand, der ihn je mit einem Fuß auf dem Meer und dem anderen auf der Erde stehen sehen und gehört hat, wie er ruft, es soll ihm fort keine Zeit mehr sein, wird ihm je Spitznamen beilegen oder plump vertraulich werden. Das Herz, das das heilige Gesicht Jesu erblickt, schwankt zwischen heiliger Furcht und heiliger Freude. Zu der Freude tritt immer die Ehrfurcht. Wenn ich könnte, würde ich mit Kusshand die meisten Jesuslieder, die in den letzten Jahrzehnten geschrieben worden sind, wieder abschaffen. So leicht und billig sind sie. Sie sind von der Schlagerindustrie abgekupfert und ersetzen den Namen Jesus durch Frank Sinatra, nennen noch ein paar andere, die ich auch nicht kenne, und die Verwandlung zum weltlichen Schlager ist perfekt. Ein letztes Zitat von ihm. Das Traurigste bei all dem ist die Auswirkung auf die neue Christengeneration. Ganze Heerscharen junger Leute wachsen auf, die nichts als dieses heruntergekommene Christentum kennengelernt haben, das jetzt für das gehalten wird, was Jesus Christus gewollt hat. Sie sind die unschuldigen Opfer von Verhältnissen, die sie nicht zu verantworten haben. Nicht sie, sondern die geistlich völlig verweichlichten Führer haben für dieses Elend Rechenschaft zu geben. Nun sind viele junge Geschwister hier unter uns. Und wir Älteren haben eine große Verantwortung. Sicherlich haben wir uns auch lange Zeit und oft immer wieder schuldig gemacht, indem wir ein Christentum vorgestellt haben, was mit dem Christsein im Neuen Testament nicht allzu viel zu tun hat. Fremdes Feuer auf Gottes Altar. Zunächst mal eine kurze Übersicht über das dritte Buch Mose, ganz kurz. Im dritten Buch Mose finden wir nicht eine Schilderung der Wüstenreise, wie im zweiten, vierten und fünften Buch Mose, sondern Vorschriften, also Gesetze für den Gottesdienst der Israeliten. Da gibt es zwei große Teile, könnte man sagen. Der erste Teil, wie die Israeliten vor Gott treten und ihm dienen und anbeten können. Kapitel 1 bis 16, da stehen die ganzen Opfervorschriften, Gesetze, der Priesterdienst, Gesetze über rein, unrein, den Aussatz, also das, was vom Gottesdienst ausschließt, und schließt mit dem großen Versöhnungstag, Kapitel 16, ab. Der zweite Teil handelt davon, wie das Volk Gottes in praktischer Heiligkeit leben soll, Kapitel 17 bis zum Ende 27, wie und wo geschlachtet werden soll, zum Beispiel Vorschriften für moralisches Verhalten. Die Feste des Herrn werden ausführlich beschrieben. das Jubeljahr mit all den Konsequenzen für Handel und für Tausch und dergleichen mehr. Fluch und Segen wird vorgestellt. Wie geht man mit Gelübden um? Und dann auch schließlich Abgaben, Zehnten und dergleichen mehr. Also da geht es um ganz praktische Resultate, um das Verhalten in der praktischen Heiligkeit. Also zwei große Teile im dritten Buch Mose. Interessant ist, dass in diesem ersten Teil, Kapitel 1 bis 16, nur eine einzige Geschichte ausführlich geschildert wird, und das ist das, was wir eben gelesen haben. Und ich glaube, das hängt mit dem Thema zusammen, Heiligkeit Gottes. Und die Sünde dieser beiden Söhne Aarons, Nadab und Abihu, und das sofortige Gericht über ihr fremdes Feuer, ihren Ungehorsam bei ihrem Dienstantritt, wird also sehr, sehr eindrücklich hier geschildert. Und das hängt mit dem Thema von 3. Mose zusammen. Ganz kurz die Vorgeschichte. In Kapitel 8 und 9 werden Aaron und seine Söhne zum Dienst geweiht. Eine ganz feierliche Reinigung wurde vollzogen. Eine Einkleidung, wie sie sich kleiden sollten, ihre Dienstkleidung. Dann wurde Sühnung getan für sie. Aaron und seine Söhne, ihnen wurde Blut auf das rechte Ohr gestrichen, auch interessant, auf die rechte Hand und auf die rechte große Zehe. Und natürlich die Bibelleser, die sich ein bisschen auskennen, die wissen, was hier angedeutet wird. Die Ohren reden vom Hören, vom Gehorchen, natürlich auch von unseren Sinnen. Die müssen mit Blut bedeckt sein, in Anführungsstrichen. Die rechte Hand sprechen von unseren Taten. Die rechte große Zehe von den Wegen, die wir gehen. Und anschließend wurden diese Männer, Aaron und seine Söhne, auch gesalbt. 7 Tage lang mussten sich innerhalb der Stiftshütte aufhalten. Sie durften nicht rausgehen. Absolutes Ausgangsverbot. Auch interessant. Und am 8. Tag, das wird in Kapitel 9 geschildert, finden wir dann, dass Aaron und seine Söhne zum ersten Mal in der Gegenwart des ganzen Volkes und vor dem Herrn geopfert haben. Ihr könnt euch vorstellen, was das für Aaron war. Nun, der hatte schon etwas Erfahrung mit Opfern, aber für die Söhne Aarons, die zum ersten Mal hier als Priester in Aktion traten, angesichts des Volkes Gottes. Aaron hat die Tiere geschlachtet und seine Söhne reichten ihm dann das Blut. Und immer wieder finden wir in den Kapiteln 8 und 9 die kurze Bemerkung, dass sie es taten nach der Vorschrift oder wie Gott es geboten hatte. Ganz interessant. Sollte man sich also in der Bibel anstreichen, das ist sehr, sehr auffallend. Und dann kommen Aaron und Mose aus der Gegenwart Gottes und sie segnen das Volk. Das haben wir eben gelesen. Und die Herrlichkeit Gottes erscheint dem ganzen Volk und das Feuer Gottes fällt auf das Brandopfer, das auf dem Altar liegt. Und wir haben gelesen, und das Volk sah es. Und sie jauchzten oder sie jubelten, so Schlachter, und sie fielen auf ihr Angesicht. Also das sind schon Verse, da müsste man viel drüber nachdenken, da könnte man auch viel zu sagen. Versucht mal so ein ganz klein wenig zu empfinden, was diese jungen Männer, die Söhne Aarons, aber auch was das Volk hier gesehen hat und empfunden hat. Sie jauchzten, jubelten, sie fielen auf ihr Angesicht. Nicht wie in 2. Mose 32, Monate vorher, beim Tanz um das goldene Kalb, da lesen wir, sie aßen, sie tranken, sie belustigten sich und sie tanzten. Und Mose musste Aaron sagen, du hast das Volk zügellos gemacht zum Gespött ihrer Feinde. Nein, hier haben wir eine wirkliche Gotteserkenntnis. Und wir sehen, wie diese Gotteserkenntnis nicht Tanz und Belustigung hervorruft, sondern eine tiefe, echte Freude, aber verbunden mit Demütigung, mit Gottesfurcht, mit Ehrfurcht. Sie fielen auf ihr Angesicht, sie beugten sich, sie unterwarfen sich symbolisch Gott. Was muss das ein Tag für das Volk Gottes gewesen sein, die praktische Erfahrung der Herrlichkeit Gottes vor Augen gehabt zu haben? Frage an uns, kennen wir solche Stunden im persönlichen Leben und auch in unserem Gemeindeleben? Von den Jüngern lesen wir und von dem Herrn Jesus in Johannes 2, wir kennen alle Geschichte, Hochzeit zu Kana am Ende, er, der Jesus, offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Ich denke, das ist etwas, was wir alle erleben müssen, sollten. Und ich wünsche, dass wir es alle irgendwann mal erlebt haben, dass der Herr, dass Gott, der Heilige Geist, Gottes Wort, uns die Herrlichkeit des Herrn und die Herrlichkeit Gottes offenbart. Dann glaubt man auch, dann vertraut man. Wenn man diesen Eindruck bekommen hat, dann kann man nicht anders als unseren Herrn loben und danken und den Wunsch haben, ihm zu dienen. Ich denke gerne an George Whitefield. Ich versuche bei jeder Gelegenheit eine Anekdote aus seinem Leben zu erzählen. Das ist dermaßen spannend und ergreifend und beschämend. Sicherlich der größte Evangelist, den Gott gebraucht hat in der Kirchengeschichte. Kurz nach seiner Bekehrung, das schildert er in seinem Tagebuch. Früh am Morgen, mittags, abends und um Mitternacht. Ja, den ganzen Tag suchte mich der vielgepriesene Jesus heim und belebte mein Herz. Wenn die Bäume eines bestimmten Waldes reden könnten, wüssten sie von den unaussprechlichen Stunden der Gemeinschaft zu berichten, die ich dort mit dem ewig gepriesenen Gott genoss. Manchmal wurde meine Seele mit solcher Macht zum Herrn gezogen, dass ich meinte, sie müsse aus dem Leib fahren. Andere Male wurde ich vom Eindruck der grenzenlosen Majestät Gottes so überwältigt, dass ich gedrängt war, mich vor ihm niederzuwerfen und mich seinen Händen rückhaltlos auszuliefern, damit er mit mir tue, was ihm gefällt. Ich weiß nicht, hast du eine ähnliche Erfahrung nach deiner Wiedergeburt auch mal gemacht? So ergriffen von der Herrlichkeit des Herrn, von der Schönheit des Wortes Gottes, dass du keine Worte mehr findest, dass du auch nur noch niederknien kannst und jubeln kannst hier, wie wir das von den Israeliten lesen. Sie jauchzen und fielen auf ihr Angesicht. Und ich glaube, dass diese Erfahrung der Herrlichkeit Gottes hier im Volk Gottes zur Voraussetzung hatte, das, was ich schon angedeutet habe, dass wir etwa 13 Mal in Kapitel 8 und 9 immer wieder lesen, sie taten, wie der Herr dem Mose geboten hatte. Und ich denke, daraus lernen wir aus dieser schlichten Beobachtung, da wo Gottes Wort gehört, gelesen und im Gehorsam befolgt wird, da wird auch Gott seine Herrlichkeit offenbaren. Da fällt Feuer vom Himmel, natürlich in Anführungsstrichen, auch heute noch. Kurz bevor Whitefield diese Heimsuchung Gottes, wie er die beschreibt, erfuhr und niedergeschrieben hat, hatte er in sein Tagebuch geschrieben: Ich legte alle anderen Bücher beiseite und fing an, auf den Knien die Heiligen Schriften zu lesen und betete über jede Zeile, jedes Wort. Und diese Gewohnheit hat er bis an sein Lebensende behalten. Bis zu seinem Tod, ich glaube mit 56 Jahren, hat er jeden Morgen um 4 Uhr die Bibel auf den Knien studiert. Das muss man nicht nachmachen. Ich möchte damit nur andeuten, wie hier ein Mann von der Herrlichkeit Gottes und des Wortes Gottes so ergriffen war, dass sich das in seinem ganzen Leben ausgedrückt hat. Und das war seine Kraftquelle auch für seinen Dienst. Einfach die Erfahrung der Herrlichkeit Gottes in seinem Wort durch den Heiligen Geist. Ja, und nach dieser wunderschönen Geschichte der Erfahrung der Herrlichkeit Gottes im Volk Gottes, als das Feuer vom Herrn auf den Altar fiel, dann beginnt Kapitel 10 mit den beiden ältesten Söhnen von Aaron, mit Nadab und Abihu, dem wunderschönen Namen. Und ich möchte nur kurz erinnern, sie waren als geistliche Führer im Volk Gottes bekannt. Das kann man in den zweiten Buch Mose lesen. Sie waren die ersten Priester im Volk Gottes. Sie waren Erbanwärter auf das Amt des Hohenpriesters, also sie waren die Nachfolger, wenn Aaron sterben würde. Mose war ihr Onkel und sie gehörten auch zu den Edlen der Söhne Israels, so kann man in 2. Mose 24, Vers 11 lesen. Sie gehören zu den Edlen der Söhne Israels und ragten unter den 70 Ältesten heraus. Und sie hatten schon einmal ein Erlebnis gehabt mit Mose und Aaron, dort auf dem Berg. Sie sahen den Gott Israels, und da kann man nachlesen, sie schauten Gott und aßen und tranken in der Gegenwart Gottes. Welche Eindrücke von Gott haben diese jungen Männer, wie ich annehme, bekommen vor ihrem Dienst? Ich zitiere John MacArthur an dieser Stelle. Die Schrift stellt sie, diese Söhne, uns nicht als finstere Gestalten oder als berüchtigte Gottlose vor Augen, ganz im Gegenteil. Sie waren Gott näher gekommen als niemand sonst, außer Mose und Aaron. Sie schienen gewiss fromme und vertrauenswürdige geistliche Leiter und treue Diener Gottes zu sein. Aber dann dieses Aber oder dieses Und. Sie nahmen an jeder seine Rauchpfanne und taten Feuer hinein, lichen Rauch weg darauf und brachten fremdes Feuer für den Herrn dar. Und da kommen jetzt erschütternde Verse, die einem durch Mark und Bein gehen, wenn man sie bewusst liest und dieses Drama vor Augen hat, das im völligen Gegensatz zum Ende von Kapitel 9 steht. Erinnern wir uns, Kapitel 9 endet mit Jauchzen und mit Jubel, aber hier dieser Abschnitt endet mit einem Leichenzug. In Kapitel 9 finden wir, wie Aaron das Volk Gottes segnet. Kapitel 10 ist Aaron sprachlos vor Trauer. Er schweigt angesichts des plötzlichen Todes seiner Söhne. In Kapitel 9 immer wieder die Worte, wie der Herr es geboten hatte. Kapitel 10, Vers 1 redet von dem fremden Feuer, das der Herr ihnen nicht geboten hatte. Erstaunliche Gegensätze. Kapitel 9 endet mit Vers 24, es ging Feuer aus von dem Herrn und verzehrte das Brandopfer. Kapitel 10, Vers 2, da geht Feuer von dem Herrn aus, welches die Söhne Aarons verzehrte und tötete. Frage, worin bestand ihre Sünde, die Gott sofort mit dem Tod strafen musste? Sie wollten Räucherwerk Gott zum Opfer darbringen. Und dieses Räucherwerk ist im Alten Testament, und das wird auch im Neuen Testament der Offenbarung aufgegriffen, ein Bild oder Ausdruck der Anbetung Gottes. Ich zitiere aus 2. Mose 30, aus Vers 1 bis 8, dass Israel oder dass die Priester wohlriechendes Räucherwerk darbringen sollten. Kein Mensch durfte daran riechen. Es war einzig und allein für Gott bestimmt. Es wurde von Gott als hochheilig bezeichnet. Und wer es benutzte, um nur daran zu riechen, der soll ausgerottet werden. Habt ihr eine kleine Vorstellung, was das bedeutet, mit diesem Räucherwerk umzugehen? Hochheilig, für Gott bestimmt, um ihn anzubeten, ihn zu ehren. Und es war niemals bestimmt, um selbst da irgendwie dran zu riechen und seine Freude daran zu haben oder es für irgendwelche andere Zwecke zu benutzen. Und um dieses Räucherwerk zu verbrennen, holten die beiden nicht das Feuer von dem Brandopferaltar, das Gott geschickt hatte, das Gott entzündet hatte und was die Heiligkeit Gottes symbolisiert, sondern wir lesen hier nur von einem fremden Feuer. Also man kann fremdes Räucherwerk bringen, aber das war hier offensichtlich nicht der Fall. Davor wird auch gewarnt in 2. Mose 30. Aber man kann auch fremdes Feuer benutzen. Also die Bestandteile waren echt, wahrscheinlich so, wie Gott es genau vorgeschrieben hat, zu welchen Teilen welche Gewürze benutzt werden sollten. Aber sie verbrannten es nicht mit dem Feuer Gottes vom Altar. Und dieses Feuer Gottes ist natürlich auch ein Bild von Gott, dem Heiligen Geist. Frage, kann es sein, dass sie unter dem Einfluss von Alkohol standen? Die meisten Ausleger nehmen das sehr stark an, denn wir haben eben gelesen, wie Mose zu Aaron sprach, sie sollten Wein und starkes Getränk nicht trinken, du und deine Söhne mit dir, wenn ihr in das Zelt der Zusammenkunft hineingeht, damit ihr nicht sterbt und damit ihr unterscheidet zwischen Heiligen und Unheiligen, zwischen Reinen und Unreinen. Dieses Gebot hier resultiert wahrscheinlich aus diesem furchtbaren Geschehen, weil möglicherweise die Söhne Aarons aus irgendeinem Grund Alkohol zu sich genommen haben, als sie nach dem siebten Tag mal nach draußen gehen durften, das Zelt verlassen durften und sie natürlich nicht mehr unterscheiden konnten zwischen Heiligen und Unheiligen, zwischen Reinen und Unreinen. Das wäre auch schon eine ganze Bibelstunde wert, darüber nachzudenken, die Bedeutung von Wein, von Freude. Was das auslöst, wie wichtig Nüchternheit ist im Alten Testament, auch im Neuen Testament und welche Personengruppen gewarnt werden, Alkohol zu sich zu nehmen. Bibelstudium wert. Haben wir keine Zeit für. Ja, die Folge, das Feuer Gottes verzehrte sie. Sie starben vor dem Herrn. Das lesen wir so dahin, aber ich kann euch nur bitten, bitte stellt euch mal diese Szenen hier vor. Mose kommentiert das, offensichtlich erschüttert, wahrscheinlich leichenblass, und erklärt dieses furchtbare Gericht und sagt, das ist es, was der Herr geredet hat. In denen, die mir nahen, will ich geheiligt und vor dem ganzen Volk will ich verherrlicht werden. Und vielleicht versteht ihr auch, warum ich diese eingangs diese Zitate von Tosa gebracht habe, um uns ein bisschen darauf einzustimmen, was hier passiert und was auch unter uns passiert. Das ist wirklich ein Bibelvers. Das ist es, was der Herr geredet hat. In denen, die mir nahen, will ich geheiligt und vor dem ganzen Volk will ich verherrlicht werden. Ein Bibelvers für eine Predigtserie. Ein Vers, der uns unsere geistliche Verantwortung vor Augen hält und uns alle sehr, sehr demütigt. Das bedeutet, dass Gott erwartet, dass unser praktisches Leben in allen Lebensbereichen und ganz besonders dann, wenn wir öffentlich vor dem ganzen Volk, wie das hier war, stehen, dass wir ihn heiligen, ihn ehren und seine Herrlichkeit deutlich machen. Was heißt das? Können wir Gott heiligen? Das ist auch eine interessante Bemerkung, die wir finden. Gott möchte von uns geheiligt werden. Wir sollen seine Herrlichkeit deutlich machen durch unser Reden, durch unser Tun, durch unser Sein. Und etwas von seiner Herrlichkeit durch unsere Verkündigung, durch unser Leben darstellen und vorstellen. Und wir sehen hier, je höher unsere Position ist, hier waren die Söhne, die Priester, umso größer unsere Verantwortung. In denen, die mir nahen, will ich geheiligt werden. Wem viel gegeben ist, von dem wird viel verlangt werden, lesen wir im Neuen Testament. 1. Petrus 4, Vers 17, das Gericht beginnt wo? Am Haus Gottes. Im Alten Testament sogar bei den alten Männern. Auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer, Hebräer 12, Vers 29. An denen, die mir nahen. Und wir sind ja doch alle, wenn wir wiedergeboren sind, Gott sehr nahe gekommen. Wir sind Kinder Gottes, wir werden Söhne Gottes genannt. Der Jesus hat uns Freunde genannt. Und wir alle, die wir wiedergeboren sind, sind Priester im Gegensatz zum Alten Testament. Heute gibt es da keine Klasse mehr. Jeder von uns hat direkten Zugang zu Gott, kann ihm nahen. Gottes Gnade hat uns ihm nahegebracht. Und in denen, die ihm nahen, möchte Gott geheiligt werden. Heiligen wir ihn durch unser Leben. Ihr habt in den letzten Wochen mitgekriegt, was in den USA ablief mit dem obersten Richter am Gerichtshof, der gewählt werden sollte und auch gewählt wurde mit einer knappen Mehrheit. Eigentlich kann er sich überhaupt gar keine moralische Unsauberkeit oder Untreue erlauben. Warum? Weil er damit sein Amt beschädigt. Also hätte irgendein Dorfpolizist das gemacht, was man ihm vorwarf, aber nicht beweisen konnte, hätte keiner davon Notiz genommen. Natürlich wurde es auch von den Demokraten hier politisch ausgenutzt, die Situation, um dem eine Riegel vorzuschieben, dass ein erzkonservativer Richter an der obersten Stelle steht, um Recht zu sprechen. Aber eigentlich darf der sich sowas nicht erlauben. Seine Position fordert absolute Sauberkeit, Untadeligkeit. Er würde sonst sein Amt beschädigen. Genauso ist es auch mit uns. Heiligen wir Gott durch unser Leben? Zitat von Georg Müller, dem bekannten Waisenhauser von Bristol. Er hat, wie die meisten vernünftigen Christen, ein Tagebuch geschrieben. Da kann man doch heute noch reingucken. Und er schrieb am 31.12.1856 oder wann das war, folgende Sätze, also am letzten Tag eines Jahres. Heute entehrte ich Gott durch Reizbarkeit gegen meine liebe Frau. Und das, nachdem ich soeben noch auf den Knien Gott für sie gedankt hatte. Dann kommt ein Gebet von ihm, was er niedergeschrieben hat. Herr, behüte mich vor offener Entehrung deines Namens. Nimm mich lieber vorher heim zu dir. Mit anderen Worten, ich möchte lieber sterben, als dass ich dich nochmal entehre durch Reizbarkeit gegen meine Frau. Du liebe Zeit nochmal. Also ich würde zigmal gestorben sein, wenn ich so etwas in mein Tagebuch geschrieben und gebetet hätte. Wie oft habe ich meine Frau entehrt durch Reizbarkeit? Aber für ihn war das so schlimm. Er war ein Mann, der mit Gott lebte und vor Gott lebte. Hat eben noch Gott gedankt auf den Knien für seine liebe Frau. Und dann kommt sie rein und macht irgendeine Bemerkung und will was haben. Und dann wurde er irgendwie aufgeregt oder, wie er hier schreibt, reizbar. Nimm ich lieber vorher heim zu dir. Und das war für ihn eine Entehrung des Namens Gottes. Haben wir jetzt vielleicht eine kleine Vorstellung, wie wir auch in unserem Lebensalltag Gott entehren können. Ja, unser Bruder Mauerhofer hat uns ja schon eine Menge erzählt von Ehe und wie man miteinander umgeht. Ich wünschte, ich wäre so ein guter Ehemann wie er. Ja, wir sind laut Neues Testament ein heiliges Priestertum, eine ganz große Würde, 1. Petrus 2, Vers 5. Und wir haben auch die Aufgabe, geistliche Schlachtopfer zu bringen. Und zwar im Hebräerbrief wird es genannt Opfer des Lobes. Gott zu danken, Gott anzubeten, ihn zu loben. Das ist unser Priesterdienst unter anderem und sicherlich auch unser vornehmster. Wir singen in unserer Versammlung gerne beim Abendmahl ein Lied, das beginnt: Tief neigt der Himmel sich zu Armen. Emmanuel will sich uns nahen. Gott wurde Mensch. O, welch Erbarmen, du sein Volk, bete staunend an. Ein wunderschönes Lied. Und dann heißt es, glaube ich, im dritten oder vierten Vers, wo vorher gestaunt wird über die Gnade Gottes. Was soll ich dir dafür bringen, Gott? Welchen Weihrauch nimmst du an? O, lass uns dir von Jesus singen, er allein dich erfreuen kann. Das ist eigentlich unsere Aufgabe als Gemeinde. Vor allem für Gott da sein, ihn loben, ihn anbeten, praktisch dem Vater von dem Herrn Jesus singen. Er ist die einzige Freude seines Herzens und sollte auch unsere Freude sein. Das ist unsere größte und vornehmste Aufgabe, persönlich, aber auch als Gemeinde. Die Frage ist nur, unter welchem Einfluss tun wir das? Was ist unsere Motivation? Was ist unser Feuer? Damals, habe ich schon erwähnt, spielte offensichtlich Wein und starkes Getränk eine Rolle. Und Gott hat es verboten, damit die Priester eben unterscheiden konnten zwischen heilig und unheilig, rein und unrein. Wein in der Bibel, auch das wiederhole ich, ein Bild für irdische Freuden und Vorlieben, nicht für schlimme Dinge, sondern für schöpfungsmäßige Segnungen Gottes, die wir genießen dürfen, die er geschaffen hat, um uns zu erfreuen. Aber die gefährlich werden können und die uns unnüchtern machen können und uns auch die Unterscheidungsfähigkeit rauben können, wenn wir das nicht mit Gott tun und genießen und ihm dafür danken. Und genau das sollte nicht beim Gottesdienst oder bei der Anbetung Gottes passieren. Weil wir nämlich dann sehr schnell Worship oder Anbetung mit Stimmung, mit Show und sinnlichen Eindrücken und Gefühlen verwechseln. Rein und unrein, heilig und unheilig wird verwechselt. Und deswegen ist das so wichtig, dass wir wirklich nüchtern sind und von diesem Wein nicht trinken. In Anführungsstrichen. Und damit öffne ich jetzt ein aktuelles Pulverfass und möchte etwas sagen über die heutige Worship-Szene. Und das ist ja auch mein Wunsch, dass ich eine Linie in unsere Situation heute ziehe. Und weil wir tatsächlich in vielen Gemeinden feststellen, dass ein völlig falsches Verständnis von Gottesdienst existiert. Was verstehst du unter Gottesdienst? Die meisten, dass Gott uns bedient. Man geht in die Gemeinde und man wird bedient, Gottesdienst. Aber die Bibel versteht etwas anderes unter Gottesdienst, nämlich, dass wir Gott dienen. Und wenn ihr die Bibelstelle aufschlagt, wo zum ersten Mal von Gott dienen die Rede ist, dann genau das, das Gott befohlen hat, sie sollen, das Volk Israel, ihm dienen und ihm opfern in der Wüste, getrennt von Ägypten. Genau vor einer Woche, fand in Kempten eine große Veranstaltung statt. Bin da persönlich von betroffen, weil der Mann, der das verantwortet oder inszeniert, mir sehr, sehr gut bekannt ist, bei uns Zivildienst gemacht hat, ganz stramm in der alten Versammlung gelebt hat. Aber dann irgendwann hat er dann das Lager gewechselt und diese Veranstaltung nennt sich Kirche für alle. Was haltet ihr davon? Ist die Kirche für alle da? Oder Kirche für Oberberg bei uns in Gummersbach? Auch eine ähnliche Entwicklung. Das ist solch ein Unsinn wie eine Ehe für alle. Die Kirche ist für Gott da und für keinen sonst an erster Stelle. Natürlich sind wir auch verantwortlich für unsere Mitmenschen, aber zuerst einmal ist unsere Bestimmung, Gott zu danken, Gott zu ehren, ihn zu heiligen. Und deswegen ein paar Fragen als Gedankenanstoß. Kann man sich in der heutigen Worship-Szene eine Veranstaltung oder sogenannte Anbetung Gottes ohne Band und Verstärker vorstellen? Ohne Verdunkelung, ohne Scheinwerfer, Lichteffekte, ohne großes Podium, ohne junge Frauen und Mädchen, die durch körperbetonte Kleidung und Tanz auf der Bühne für sinnliche Atmosphäre sorgen, die man sehr schnell mit Religiosität verwechseln kann. Gibt es im Neuen Testament so etwas wie einen Anbetungsleiter oder eine Anbetungsleiterin oder ein Anbetungsteam in der Gemeinde? Anbetung ist nicht die Aufgabe von irgendeinem Leiter oder von einem Team, sondern der Gemeinde. Was soll man davon halten, wenn man auf bestimmten Bibelschulen gegen entsprechendes Geld zum Anbetungsleiter oder Anbetungsleiterin ausgebildet werden kann? Ist das machbar, Worship? Ist hier der Heilige Geist am Werk oder ist das vielleicht auch fremdes Feuer? Diese Woche kam wieder einmal Idea ins Haus, also ganz aktuell, ich lese vor. 4000 Jugendliche bei Holy Spirit Night. Atmosphäre wie auf einem Rockkonzert. Laut, bunt und modern. Stuttgart. Über 4000 Jugendliche haben eine zweitägige Heiliggeistnacht in der freikirchlich charismatischen Gemeinde Gospel Forum in Stuttgart besucht. Stargast war die Siegerin der Talentschau Deutsche Nächste Topmodell 2018, Toni Drea Adenuga. Sie sagte von sich: Auf dem Laufsteg bitte sie Jesus, neben ihr mitzulaufen. Auch interessant. ich kann nicht alles hier vorlesen, das würde die Zeit sprengen. Laut dem Initiator und Organisator dieser Bewegung, Jugendpastor Markus Wenz, wahrscheinlich ein Sohn von Peter Wenz, weiß ich aber nicht genau, sollen die Verkündigung und die Musik junge Menschen ermutigen, ihren christlichen Glauben alltagstauglich zu leben. In Stuttgart habe eine Atmosphäre wie auf einem Rockkonzert geherrscht, ohne eine fromm eingestaubte Liedauswahl. Am Ende, für junge Christen sei die Veranstaltung gedacht, laut, bunt und modern. Diese Nacht zählt jährlich über 50.000 Besucher. Ist interessant. In der gleichen Ausgabe, auch diese Woche, schreiben zwei Autoren, die mir allerdings sehr suspekt sind, weil sie emergente, bekannte Leute sind, Tobias Feigs und Kunkler, die haben ein neues Buch geschrieben mit dem Titel Generation Lobpreis und die Zukunft der Kirche. Aber was sie festgestellt haben, ist zumindest interessant. Sie haben viele Christen, junge Christen interviewt, ich glaube über 4.000 oder 5.000, die aus einem konservativen Umfeld kommen, also echt fromm sind oder zu sein scheinen. Auf die Frage, was stärkt dich in deinem Glauben, erhält Lobpreismusik mit 64% die höchste Zustimmung. Erst danach werden Gebet, Predigt und Bibellesen genannt. Ist doch interessant. Was stärkt dich in deinem Glauben? Weitaus die meisten Lobpreismusik. Christliche Konferenzen spielen nur für 15% der hochreligiösen Jugendlichen eine Rolle. Ein paar Zitate daraus. Lobpreis spielt für die meisten jungen Christen eine wichtige Rolle. Dabei geht es nicht nur um Lobpreis als Musik, sondern um das Lebensgefühl, das Lobpreis vermittelt. Lobpreis ist eine wichtigere Quelle des Glaubens als Gebet und Bibellesen. Die Generation Lobpreis ist keine Bibelgeneration. Lobpreis als neue Beharrlichkeit, Fragezeichen, die Generation Lobpreis besteht in der Gefahr, in eine Individualisierungsfalle zu tappen. Der Grad zwischen wahrer Anbetung und persönlichem Konsum, zwischen Gotteszentrierung und Ich-Zentrierung ist oft schmal. Gute Erkenntnis. Auf diese Weise droht eine seichte, zuckersüße Ponyhof-Spiritualität bzw. christlicher Kitsch einzuziehen in die Gemeinde. Da kann ich nur sagen, das ist richtig, was Sie da beobachtet haben. Fremdes Feuer. Da möchte ich ein zweites Fass aufmachen. Vielleicht habt ihr von Johannes Hartl gehört. In meinem Herzen ein Feuer. Da müsste man jetzt auch eine Stunde drüber referieren, um ein einigermaßen ausgewogenes Bild von diesem Mann zu schildern. Ich möchte nur an seine sogenannte Bekehrung erinnern, die er selbst beschreibt in seinem Buch In meinem Herzen Feuer. Das ganze Buch handelt natürlich von Feuer. Und er schildert da, wie er als Hippie und Drogenkonsum und alle möglichen Abenteuer mit Mädchen und Partys dann an einem Sonntagabend, an einem Sommerabend, Entschuldigung, auf einen Kongress der charismatischen Erneuerung in der katholischen Kirche war. Ich zitiere, nicht, dass ich gern dort bin, nicht, dass ich auf der Suche nach Gott bin. Christ, und denke ich, bin ich ja schon. Und an jedem Tag will ich nichts hören und auch nichts mitmachen. Wird gepredigt und gesungen, spiele ich mit meinem Kumpel Franz Josef draußen Frisbee. Oder sitze in der letzten Reihe und nehme die Rolle eines Beobachters ein, so wie an jenem Abend. Also die letzten in der Reihe, das sind immer die Beobachter. Gut sehen sie aus, wenn man sie Mädchen. Erstaunlich normal. Und dennoch sind sie so eigenartig. Erhobene Hände, verzückte Gesichter. Lobpreis wird gesungen. Und es ist mehr aus Langeweile heraus, dass ich diesem Aufruf nach vorne folge. Wer den Heiligen Geist empfangen wolle, könne vorne für sich beten lassen. Na, wofür ich hier den ganzen Abend nur herumsitze, kann ich auch nach vorne gehen und für mich beten lassen. Warum nicht? Was folgt, klingt für den Ungeküssten so unpoetisch wie der Satz, ich bekam einen Kuss. Was folgt, schneidet mein Leben für immer in zwei Hälften. Das Volk kann ich danach nie wieder bezweifeln und werde es nie können. Was folgt, ist das, wofür ich bis heute Zeuge bin. Gott küsst mich. Unspektakulär ist es, dieses Gebet. Ein junger Mann legt seine Hand auf meine Schulter und spricht ein paar frei formulierte Sätze. Irgendwann sagt er Amen und ich gehe. Ich gehe einige Schritte und irgendwie ist alles anders. Keine Vision, kein Trip, keine Ekstase, sondern einfach die alles hinwegspülende Gewissheit. Das ist der Heilige Geist. Ein so unendlich süßes Glück, in dem die kommenden Stunden versinken. Wie völlig verliebt, doch so viel ruhiger und so viel tiefer. Und die absolut zweifelsfreie Klarheit einer Person begegnet zu sein, einer Schönheit, die nicht von dieser Welt ist. Ich kann das nicht fassen. Franz Josef erlebt das Gleiche. Wir liegen uns in den Armen. Das muss der Heilige Geist sein, stammel ich nur, überspült von der größten Liebe, die ich je gefühlt habe. Aber dann haben sie weiter mit ihren Mädchen ihren Spaß gehabt, haben ihr Alkohol getrunken und auch LSD zu sich genommen und dergleichen mehr. Das war so der Anfang seiner Karriere, würde ich mal sagen. Ich will das auch gar nicht viel weiter ausführen, aber die meisten von euch wissen, was dieser Mann für einen Einfluss hat inzwischen in Deutschland und nicht nur in der katholischen Kirche, sondern in der ganzen evangelikalen Szene. Im Frühjahr dieses Jahres ist euch bekannt, die Mehrkonferenz mit 11.000 Besuchern in Augsburg, in einer Atmosphäre, die ich am Anfang geschildert habe, natürlich alles verdunkelt. Scheinwerfer beleuchten vorne die Protagonisten, Musik, alles da. Und dann wurde ein Manifest verfasst, in Gegenwart, wenn ich mich nicht täusche, von dem Beichtvater vom Papst, Kardinal Messer und anderen Männern. Genau das Buch habe ich vergessen, jetzt mitzunehmen, um daraus vorzulesen. Schade. Ein Missionsmanifest, wo aufgefordert wird, gleich im ersten Teil, im ersten Punkt, dass man aufruft zur Bekehrung. Es, sage ich mit meinen Worten, es reicht nicht, katholisch zu sein, getauft zu sein, gefirmt zu sein und an der Eucharistie teilzunehmen, sondern man muss eine persönliche Bekehrung zu Jesus Christus erleben. Natürlich, jeder Evangelikal, der so etwas hört, der jubelt und staunt darüber, wie ist das möglich, dass innerhalb der katholischen Kirche im Beisein der ganzen Würdenträger so etwas gesagt werden kann. Dann aber auch in Punkt 7 wird deutlich gesagt, natürlich muss das alles im Zusammenhang, im Rahmen der Tradition sein und verbunden sein mit der katholischen Lehre. Also auf der einen Seite ganz evangelikale, evangelistische Appelle, ihr müsst euch bekehren, sonst geht ihr verloren. Und auf der anderen Seite eine ganz konservative Bindung an alle traditionellen Lehren der katholischen Kirche, ihr Lehren der katholischen Kirche. Ob das Fegefeuer ist, ob das die Unfehlbarkeit des Papstes ist, Maria Himmelfahrt, Verwandlung von Wein und Brot in Blut und Leib Christi und so weiter und so weiter. Und die Evangelikalen staunen, jubeln. Und heute ist dieser Johannes Hartl einer der beliebtesten, meistgehörsten Verkündiger. YouTube, ich weiß nicht, wie viele Tausende seine Predigten hören, jeden Tag. Er wurde eingeladen in Wiedenest, das war, glaube ich, vorletztes Jahr oder vor 2 Jahren, auf dem Männertag. Er wird eingeladen auf Allianzkonferenzen, wird eingeladen auf Konferenzen der Pfingstgemeinden. Er wird eingeladen bei Willow Creek auf den großen Kongressen. Was ist davon zu halten? Dieser Mann hat einen ganz enormen Einfluss, sehr begabter Mann, hat Theologie studiert, ich meine, hätte auch Psychologie studiert, kann sehr gut reden, kann Leute mitreißen, begeistern, braucht keine Bibel in der Hand. Sehr konservative ethische Prinzipien. Da natürlich hat er die Evangelikalen ganz auf seiner Seite, wenigstens diejenigen, die konservativ sind. Es ist erschütternd. Anderes aktuelles Thema, das ist sehr verwandt damit, die ICF-Bewegung. Ausgegangen in der Schweiz, ihr lieben Mauerhofers, habt das wahrscheinlich mitgekriegt, in Zürich. Und das ist sicherlich die zurzeit am schnellsten wachsende Jugendkirche in Deutschland, in der Schweiz. Gegründet von Leo Bigger in Zürich. Könnte ich euch viel von erzählen, ich habe manche Predigt von ihm gehört. Jetzt haben sie viele Tochtergemeinden in der Schweiz, vor allem aber in Deutschland. Das sind meist Partykirchen oder Hipsterkirchen, die nicht vor allem Ungläubige anziehen, sondern meist Jugendliche oder junge Erwachsene aus konservativen Gemeinden, gerade auch aus den Brüderversammlungen, die laufen in Scharen über und sind sehr, sehr froh und glücklich, dass sie sich da mal austoben dürfen. Laute, überlaute Musik, gut gespielt, wenn jemand an diesem Stil Spaß hat, mich reizt das überhaupt nicht. Man sagte mir, dass in manchen ICF-Gemeinden am Eingang Ohrstöpsel verteilt oder angeboten werden für die ältere Generation, weil die sonst möglicherweise einen Hörschaden bekommen. Ein perfektes, professionell geplantes Programm, auf die Minute getaktet. Auch da würde unser lieber Bruder Armin Mauerhofer seine Freude dran haben. Da geht es wirklich pünktlich zu. Junge, begabte Männer und Frauen werden gepusht, werden herausgesucht. Die werden wirklich geschult. Da investiert man Zeit und Kraft und Geld hinein, damit sie das Beste bringen können. Die Rolle Mann und Frau spielt überhaupt keine Rolle mehr. Predigen kann natürlich jede Frau auch, die begabt ist. Ist gar kein Thema. Die Bibel braucht man im Allgemeinen auch nicht mitbringen. Und diese Jugendkirche ICF hat einen unwahrscheinlichen Einfluss, gerade auf die jungen Leute in den Freikirchen und innerhalb der Evangelischen Allianz. Stellt euch mal vor einigen Jahren war Leo Bigger, also der Gründer dieser Bewegung, hier auf der Deutschen Evangelistenkonferenz, ich glaube sogar hier in Rehe, hat dann seinen Vortrag gehalten und hat dann anschließend gebeten, nach vorne zu kommen, die Evangelisten, damit er sie mit dem Heiligen Geist anbläst. Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist unglaublich. Und ich weiß nicht, wie viele, aber ich war nicht dabei, aber mir wurde das von Ohrenzeugen, von Augenzeugen berichtet. Also für mich ist das unfassbar, wie so etwas möglich ist. Und in diesem Jahr ist der Leo Bigger auf dem Männertag in Wiedenest eingeladen, zusammen mit Albert Frei, bekannt als bekennender Katholik und Charismatiker, dazu noch geschieden, treten die beiden gemeinsam auf. Die andere Seite dieser Bewegung, ich persönlich kenne vier junge Brüder, die alle vier im Leitungskreis einer ICF-Gemeinde waren. Und die davor standen, ihren Glauben zu verlieren und dann ausgestiegen sind und sich bewusst davon getrennt haben, um die Beziehung zum Herrn wieder neu zu knüpfen. Die haben mir also erzählt, ganz erschütternde Geschichten. Die hatten für eine fünfminütige Moderation stundenlang trainiert und darüber aufgehört, die Bibel zu lesen und zu beten. Und die standen vor dem Burnout. Sie mussten Höchstleistungen bringen, um genau das, was man erwartete, dann perfekt zu bringen. Und das wird dann auch geboten. Und das zieht eben die Menschen auch an. Das ist wirklich eine ausgefeilte Show. Aber sie mussten sich dann davon trennen, um überhaupt wieder an Gott glauben zu können, mit dem Herrn leben zu können. Alexander ist hier unter uns. Sein Bruder ist der vierte, der mir das erzählt hat, der das erlebt hat. Das ist so erschütternd. Die Frage ist, von welchem Feuer waren diese Brüder erfüllt und motiviert? Was ist das für eine Begeisterung, die da herrscht? Auf der anderen Seite, und das ist auch interessant, gibt es auch eine Gegenbewegung. Leider nicht so stark an Zahl wie die ICF-Kirchen. Ich habe vor 14 Tagen einen Brief bekommen aus einer Gemeinde in Süddeutschland, die ihr alle als charismatisch bezeichnen würdet und die auch charismatische Wurzeln hat, aber sich inzwischen immer mehr davon distanziert, zum Ärger vieler ihrer Besucher. Und aus diesem Brief lese ich mal ein paar Sätze vor. Ich kann nicht alles vorlesen, ist zu lang. Also ehemalige Charismatiker oder Charismatiker, die noch mit einem C manchen charismatischen Praktiken drinstecken, schreiben, das ist die Gemeindeleitung, die das tut, vieles, was unter Wirken des Geistes läuft, Wirken des Heiligen Geistes läuft, ist aufgeblasene, leere Rhetorik. Tu so, als ob, dann wird es geschehen. eine Sprache der Superlative, gewaltige Salbung, intensive Gegenwart, beispiellos Wirken Gottes, neue Dimension der Herrlichkeit und so weiter. Von der amerikanischen säkularen positiven Denkenströmung geprägt. Schafft Stimmung, erweckt Erwartungen, hat aber unseres Ermessen wenig mit dem Heiligen Geist oder konkreten Lebensänderungen im Alltag zu tun. Zahlen werden übertrieben und Zeichen und Wundern auf der ganzen Linie zur Schau gestellt, aber nie bewiesen, um Zulauf zu sichern. Scheitern und Versagen wird stillschweigend unter den Teppich gekehrt. Große Kluft zwischen Bühnenpräsenz der Protagonisten und ihrem Verhalten hinter den Kulissen. Wir haben in mehreren Fällen erlebt, wie Prediger Menschenmassen von der Bühne aus begeistern können, aber in 1:1-Begegnungen unhöflich, anspruchsvoll, peinlich sind. Sind nur nett, wenn es um wichtige Kontakte geht. Neulich saß der prominente Leiter einer großen charismatischen Jugendbewegung in einem kleinen interkonfessionellen Treffen, bei dem steht Name auch dabei war, in dem es um die Begleitung afghanischer Flüchtlinge in der Region ging. Der Leiter war mürrisch und desinteressiert, hatte keine Manieren, gab sich ungeduldig und unbeteiligt. Auf der Bühne in einer Massenveranstaltung ist er wie ein anderer Mensch. Dritter Punkt, Mobbing im Namen des Heiligen Geistes. Der Herr hat mir gezeigt, anstelle von es steht geschrieben. Und das, was der Herr zeigt, hat in der Regel mit persönlichen Wünschen zu tun. Neulich wollte ein neubekehrtes Mädchen von Pfingsten beeinflusst zur Jugend mit einer Mission gehen. Ich wollte meine Meinung und wollte meine Meinung hören. Ich riet sie davon ab, weil Jugend mit einer Mission inzwischen unseriös geworden ist. Früher war der gesunde Einfluss von Francis Schäffer in gewissen Teilen von Jugend mit einer Mission zu spüren. Das Mädchen warf mir vor, nicht auf den Heiligen Geist gehört zu haben und ihrer von Gott gegebenen Berufung im Weg gestanden zu sein. Solche Erfahrungen haben wir immer wieder mit Charismatikern gemacht. Einmal war eine Gruppe von ihnen auf Bruder sowieso sauer, weil er ihrer Sache nicht zustimmen konnte. Im Geist sahen sie unsere Gemeinde als Titanic, die gerade untergeht, weil der Heilige Geist keinen Raum hat. Mehrmals im Laufe der vergangenen 30 Jahre haben Gruppen von Charismatikern, die unseren Gottesdienst besuchten, vom Herrn gehört, dass unsere Gemeinde keine Zukunft hat und unsere Älteren nicht genug Heiligen Geist haben. Naja, da kommen alle möglichen Punkte noch. Letzter, die Verehrung großer Persönlichkeiten mit Sonderlehren kultähnlich. Vor allem Frauen sind hier anfällig, darauf reinzufallen, entsprechend dem Judasbrief, genau das, was dort beschrieben wird. Es fehlen uns Männer und Frauen mit geistlichem Format, Demut, Charakter. Vieles wird von Showerfolg und, so befürchten wir, von Geld getrieben. Das ist interessant. Die Entwicklung gibt es vereinzelt auch. Eine letzte, ganz aktuelle Info, die habe ich gestern bekommen. Vor einigen Tagen, vor wenigen Wochen, fand ein Treffen der Leiter der KBA, wenn das bekannt ist, Konferenz Bibeltreuer Ausbildungsstätten statt. Zu diesem Zusammenschluss, also der KBA, gehören heute 31 Bibelschulen und Ausbildungsstätten in Deutschland, in der Schweiz, in Belgien, Österreich und Frankreich. Diese KBA wurde gegründet 1965 durch Heinrich Jochums, den habe ich noch kennengelernt, ein uriger Typ, ein strammer reformierter Pastor, ein guter Freund von Wilhelm Busch, ein Kämpfer für die Unfehlbarkeit der Heiligen Schrift. Also wenn der gepredigt hat, der hatte so eine tiefe, rührende Stimme, da bebten wirklich die Wände, wenn er loslegt. Das war wirklich ein Genuss, diesen Mann zu hören. Im Jahr 2000 wurde KBA neu aufgestellt als Verein mit Sitz in Wiedenest. Der heutige Vorsitzende ist Ulrich Neuenhausen, der Vorsitzende auch von Forum Wiedenest, also früher Bibelschule, Missionswerk Wiedenest, und die weiteren Vorsitzenden Heinrich Derksen, Bonn bzw. Köln, einige kennen ihn aus der russlanddeutschen Gemeinde, Irmgard Richter von Adelshofen, der Bibelschule, Matthias Rüther, Bibelschule Brake, Stefan Felber, Krishona, Bernd Brandl, Bad Liebenzell. Es wurde beschlossen, für die Tagung für die Konferenz 2020 folgende Redner einzuladen. Jetzt hört mal zu: Johannes Hartl, Professor Dr. Manfred Lütz, Psychiater in Köln, ein exzellenter Autor, vielleicht auch Arzt, sehr interessant zu lesen, aber stockkatholisch, sage ich euch. Und angefragt, noch nicht zugestimmt, noch nicht sicher, Thomas Schirmacher, Freund von Papst Franziskus. Wie ist so etwas möglich? In dieser KBA werden etwa 1700 junge Menschen geschult zu Pastoren oder Predigern oder Missionaren. Und dann hat man vorgeschlagen, für solch eine Tagung im Jahr 2020, das plant man ja sehr weit im Voraus, ausgerechnet diese Männer einzuladen, von denen man offensichtlich was lernen möchte. Man hat fast den Eindruck, dass ein Jahr nach dem Reformationsjubiläum eine Art Gegenreformation im Gange ist, und zwar eingestielt von evangelikalen Brüdern, Leitern und Lehrern von Bibelschulen, die Tausende von angehenden Pastoren, Predigern und Evangelisten für eine neue evangelikale Ökumene vorbereiten, in der Platz für alle katholischen Irrlehren, Mysterien, charismatischen Praktiken ist, weil nicht mehr die Bibel allein, so wie Gott geboten hat, unfehlbare Autorität für Denken, Glauben und Leben ist. Wo allerdings nicht nur fremdes Feuer, sondern auch fremdes Räucherwerk, falsche Lehren über Christus und über den Weg des Heils zumindest geduldet werden. Und deswegen ein letztes Wort an uns. Entschuldigt, dass ich ein bisschen überziehe. Christentum ist Brandstiftung. Das hat der bekannte Däne Søren Kierkegaard einmal geschrieben. Und das möchte ich jetzt auch uns sagen, die wir uns von den konservativen Evangelikalen zählen, kann man in unseren konservativen Gemeinden etwas von dem echten Feuer der Hingabe und Liebe zum Herrn erkennen? Sind unsere Gottesdienste von echter, demütiger Anbetung erfüllt, die keine Band oder einen Verstärker nötig hat und manchmal sogar durch ergriffene Stille ausgedrückt wird? Spielen wir nicht auch oft Theater mit gekünstelter, unechter Sprache und Gebeten, unechten Gefühlen und Tränen? Ist das nicht auch eine Show? Sind wir wirklich aufrichtig, ehrlich, moralisch rein in unseren Predigten, in unseren Gebeten? Ich glaube, dass dann nicht mehr so viele junge und suchende Christen in unseren Gemeinden abwandern, wo Show, Unterhaltung, oberflächliche und manchmal peinliche Aktionen und eine Atmosphäre geprägt wird, die von echter Frömmigkeit und Gottesfurcht nichts oder nur sehr, sehr wenig sehen lässt. Ich schließe mit einem Satz von R.C. Sproul, der ist im letzten Jahr, ich glaube im Dezember, heimgegangen. Neueste Buch von ihm in deutscher Sprache, Die Heiligkeit Gottes. Ziemlich erschütternd und beeindruckend, wer sich für dieses Thema interessiert. Um einen heiligen Gott zu lieben, bedarf es der Gnade. Gnade, die stark genug ist, unsere Herzenshärte zu überwinden und unsere todgeweihten Seelen aus der geistlichen Erstarrung zu reißen. Ich lese noch einmal. Um einen heiligen Gott zu lieben, bedarf es der Gnade. Das muss Gott schenken. Gnade, die stark genug ist, unsere Herzenshärte zu überwinden und unsere todgeweihten Seelen aus der geistlichen Erstarrung zu reißen. Amen. Darf ich noch beten mit uns? Jesus, du kennst uns. Wir sind schnell dabei zu urteilen und zu bewerten, wenn es um bestimmte Dinge und Strömungen geht in unserer Umgebung. Herr, wir sind so traurig und manchmal wirklich beschwert, wenn wir sehen, wie Dinge normal werden in unseren Gemeinden, die überhaupt nichts von deiner Größe und Herrlichkeit zeigen, die dich nicht heiligen und uns auch nicht glücklich machen. Herr, wir sind oft blind für unsere eigenen Feuerchen, die wir haben, um eine fromme Stimmung oder Anbetung irgendwie zu produzieren, die dich nicht ehrt, die dich nicht heiligt. Herr, wir können nur danken, dass du nicht vom Himmel her mit Feuer antwortest und richtest und tötest, sondern das alles erträgst. Herr, wir danken dir für deine Geduld mit uns, aber wir bitten dich auch, Herr Jesus, bitte, erwärme du uns mit deiner Liebe, mit deiner Gnade, dass wir dir in Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit und in Gehorsam und in Demut dienen. Lass dazu weiterhin diese Konferenz dienen, dieser Abend und auch morgen der Vormittag zu deiner Ehre. Amen. Ich habe das hier liegen, das Missionsmanifest ist nicht zu fassen. Mit Blindheit geschlagen. Darf ich euch das vorlesen? 2, 3 Sätze. Manifest. Das wurde vor allen 11.000 Besuchern dort vorgelesen. These 1. Uns bewegt die Sehnsucht, dass Menschen sich zu Jesus Christus bekehren. Es ist nicht mehr genug, katholisch sozialisiert zu sein. Die Kirche muss wieder wollen, dass Menschen ihr Leben durch eine klare Entscheidung Jesus Christus übergeben. Sie ist ja weniger eine Institution oder Kulturform als eine Gemeinschaft mit Jesus in der Mitte. Wer Jesus Christus als seinem persönlichen Herrn nachfolgt, wird für andere eine leidenschaftliche Nachfolge Jesu entzünden. Kann man nur unterschreiben. Dann die These 7. Wie gesagt, ich mache es kurz. Wir müssen die Inhalte des Glaubens neu entdecken und sie klar und mutig verkündigen. Sei es nun gelegen oder ungelegen. 2. Timotheus 4, Vers 2. Wir haben sie durch Gottes Offenbarung empfangen. Und jetzt kommt's. Finden sie gefasst im Urdokument der Heiligen Schrift und lebendig überliefert im Verstehen der Kirche, wie es der Katechismus lehrt. Also müsst ihr euch zergehen lassen, müsst ihr darüber nachdenken, was das bedeutet. Und das ist das große Problem dieser Bewegung. Ich glaube, dass Gott da auch wirkt in seiner Gnade. Es ist eine Bibelbewegung dabei in Katholiken. Und ich wage nicht zu sagen, dass Johannes Hartel kein wiedergeborener Christ ist. Man kann zwei Predigten von hören. Bei der einen sagt man, das ist so großartig. Ich habe mir einer noch hier von den jungen Brüdern gesagt, jedes Wort kann man unterstreichen. Und dann hörst du eine zweite Predigt, da packst du dich am Kopf und fragst dich, kann das überhaupt ein Christ sein? Es ist so widersprüchlich, aber wir wollen mal das Beste annehmen und wünschen es doch auch, dass ein Kind Gottes ist und dass Gott ihm die Augen öffnet. Nur wenn wir solche Leute so in Watte packen und einladen und sie unsere jungen Leute prägen lassen, liebe Leute, wo kommen wir da hin? Und da müssen wir Stellung beziehen. Und gerade die etwas älteren Brüder hier, denkt daran, das Gericht fängt bei den alten Männern an im Hause Gottes. Wir haben da eine Verantwortung, gerade auch was die Bibelschulen betrifft. Bruder Armin hat ja gesagt, er würde immer raten, eine Frau aus der Bibelschule zu heiraten oder zu umwerben. Das kann man heute nicht mehr sagen. Also das ist bei dir schon über 40 Jahre her, glaube ich. Heute würde ich da sehr, sehr vorsichtig an eurer Stelle sein. Also bewegt euch lieber hier in diesen Rahmen und guckt immer nach.